Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Deutschlandfunk Kultur, und jetzt ist Wiebke Poromka aus unserer Lesart-Redaktion ins Studio geprescht, in der Hand die Longlist für den Deutschen Buchpreis. Hallo.
Guten Morgen.
120 Verlage haben 187 Romane dieses Jahr eingereicht, für diesen ja mittlerweile populärsten, weil ja auch verkaufsmächtigsten Literaturpreis. 20 Titel stehen auf dieser Vorwahlliste. Wiebke Poromka, hatten Sie überhaupt schon Zeit, sich alle anzuschauen?
Wie, was meinen Sie jetzt, ob ich alle 20 Titel gelesen habe oder ob ich immerhin geschafft habe, alle 20 Namen einmal zu überfliegen?
Erstmal so, oder?
Genau, alle 20 Namen habe ich mir angucken können, als ich hier auf dem Weg ins Studio war. Und glauben Sie es oder glauben Sie es nicht, ich habe tatsächlich auch schon eine ganze Reihe der Titel gelesen, die jetzt unter den 20 Nominierten sind, weil das ja ein Preis ist, der Deutsche Buchpreis, der nicht nur ganz aktuell ist nominiert, sondern der ein Preis für das ganze Jahr ist. Und da sind eben auch, ich glaube, es ist gut die Hälfte Frühjahrstitel dabei. Und davon habe ich natürlich viele gelesen, und wir Literaturkritiker haben ja auch diesen großen Vorteil, dass wir die Bücher schon ein bisschen früher kriegen, als sie dann in den Läden zu kaufen sind.
Es ist beim Deutschen Buchpreis meistens eine Mischung von prominenten, schon sehr bekannten Autoren. Wir haben ein paar schon in den Nachrichten gehört, und dann aber Newcomern, Überraschung. Wer steht denn da so alles drauf?
Ja, es ist genau diese Mischung, die Sie jetzt angesprochen haben. Da sind prominente Namen drauf, wie Thomas Hertzicher, Buff Bjerg, Robert Seethaler auch. Und es sind aber auch Debüts und unbekanntere Namen dabei. Zum Beispiel Olivia Wenzel mit 1000 Serpentinen Angst. Die, ja, Sie nicken schon.
Das war unser Corona-Lesekränzchenstoff, wo Hörer mit uns in diesen Roman zusammengelesen haben. Das war toll.
Ja, ein ganz toller politischer Roman über eine junge Frau, eine schwarze junge Frau, die im Osten Deutschlands in der Provinz aufwächst. Ein anderes ganz tolles Debüt stammt von Dennis Ode, Streulicht heißt das. Das ist wirklich ein Roman über Klassengegensätze, vor allen Dingen auch über Klassengrenzen und über die gar nicht so feinen Unterschiede, die man ein Leben lang mit sich rumschleppt. Und dann gibt es aber auch ganz andere Tonarten, wie zum Beispiel Christine Wunicke. Ein Geheimtipp, eigentlich eine wirklich im besten Sinne wundersame Autorin, erschien in einem kleinen Verlag, dem Bärenberg Verlag. Oder es gibt ganz neue Erzählweisen. Anne Weber, Annette, ein Heldinnen-Epos, heißt ihr schmaler Roman. Sie war auch schon bei uns zu Gast. Und Epos ist ja normalerweise diese Form, wo die großen alten Helden, die Männer besungen werden. Und Anne Weber modelt das jetzt so um, dass damit die Geschichte einer Frau, einer französischen Widerstandskämpferin, erzählt werden kann.
7 Jurorinnen und Juroren haben ausgewählt. Die Jury wird jedes Jahr ja komplett neu besetzt. Mhm. Es ist aktuell aber ein ganz interessantes, frisches Team da am Start, nicht wahr?
Ja, das ist wirklich vor allen Dingen ein sehr junges Team. Ich glaube, da ist kaum jemand 40. Und es sind vor allen Dingen JurorInnen, die vielleicht nicht die ganz typischen, ausschließlichen LiteraturkritikerInnen sind. Da sind Menschen dabei, die sich vor allen Dingen um neue Formen der Vermittlung bemühen. Da sind Leute dabei, die sich für Kulturwissenschaften interessieren oder da ihren Schwerpunkt haben. Also man konnte erwarten, dass das jetzt ja eine Liste wird, die auch so einen Generationenwechsel markiert.
Drückt sich die Handschrift aus?
Das ist genau das, habe ich mich im Vorfeld gefragt, und ich muss erstaunlicherweise sagen, nee, eigentlich nicht. Und das ist aber genau das Gute an der Liste, weil die nicht einen Geschmack, eine neue Erzählweise uns vorsetzt, sondern wirklich die ganzen Spielarten, die Möglichkeiten gegenwärtigen Erzählens. Da gibt es tatsächlich ganz, ganz, es gibt auch gegenwärtige Romane natürlich, die am Zahn der Zeit sind, wie zum Beispiel Leif Rand, Allegro Pastel, ein Roman, über den schon viel diskutiert worden ist, der auch spaltet. Der erzählt über die Generation dieser 30-Jährigen, die so ihr Leben kuratieren und eigentlich keine besonderen Probleme haben, an der Oberfläche bleiben. Ein anderer ganz, ganz gegenwärtiger Roman stammt von Roman Ehrlich, ein ganz spannender Autor. Und der spielt in der Hauptstadt der Malediven, die aber, da ist kein Tourismus mehr, sondern das ist so ein seltsamer, apokalyptischer, maroder Ort. Und an dem sammeln sich so verschiedene Aussteiger, die da das neue Arkadien suchen. Also auf beste Art und Weise, ja, verstörend.
Jetzt haben Sie schon ganz begeistert von etlichen Titeln gesprochen, Wiebke Poromka. Wie hat denn die generelle Tendenz, habe sie auch schon beschrieben bei der Jury. Sind das aber jetzt tatsächlich, das heißt ja immer, die besten 20 deutschen Romane derzeit? Oder sind da auch ein paar dabei, wo Sie sagen, oh nee?
Es sind immer ein paar dabei, wo man natürlich sagt, oh nee, aber ich verweigere ja auch immer traditionell die so eine eindimensionale Antwort auf die Frage, ob das die 20 Besten sind. Literatur ist eben kein Pferderennen, das ist auch kein Fußballspiel, da kann man nicht am Ende die Tore zählen, da kann man auch nicht gucken, wer hat die Nase als erstes übers Ziel geschoben. Was aber das Gute ist, also Klammer auf, das heißt eben auch Notiz an uns und auch an alle HörerInnen lesen, was auf dieser Liste steht, aber auch alles, was nicht auf der Liste steht, weil es gibt natürlich mehr als 20 gute Romane, aber die Mischung, die diese Liste aufmacht, die ist wirklich, ist ihre Qualität und die begeistert mich.
Schön, haben Sie da bestimmt trotzdem einen persönlichen Favoriten in diesem Jahr. Wer hätte ihn denn nach der Meinung von Wiebke Poromka verdient, den Deutschen Buchpreis 2020?
Ich bin ja immer ein bisschen abergläubisch bei sowas, aber ich muss in diesem Fall sagen, als ich am Wochenende den Roman von Thomas Hettje, Herzfaden, gelesen habe, da habe ich mich richtig verknallt in dieses Buch. Das ist ein Roman, der die Geschichte der Augsburger Puppenkiste erzählt und zugleich ist das ein Roman, der über den Zweiten Weltkrieg erzählt, der eine Mentalitätsgeschichte, aber auf ganz andere und überraschende Weise der Nachkriegszeit erzählt. Das ist auch ein Roman, der sehr klug über die Möglichkeiten von Kunst reflektiert. Und das Tolle ist, was Thomas Hettje kann, und das können wirklich nicht viele Autoren und vielleicht trauen sich es auch nicht alle, der spielt wirklich mit der Illusion. Dieser Roman, der nimmt uns mit auf so einen Dachboden, wo diese ganzen ausrangierten Marionetten rumliegen und man ist wirklich sofort gefangen in diesem Raum. Man sozusagen versetzt sich da rein. Das ist, finde ich, ganz erstaunlich. Das ist wirklich ein Roman, wo ich alle meine abgebrühten Lesegewohnheiten zur Seite lege und einfach in diesem Buch versinke, das aber eben dennoch total klug ist und auch sehr, sehr lustig. Man muss nur daran denken, dass natürlich auch zum Beispiel das Urmel aus dem Eis da auftaucht.
Da bin ich mit aufgewachsen.
Ja, und das stößt sich dann immer und sagt dann immer, Autz.
Dankeschön, Wiebke Poromka, über Ihren persönlichen Favoriten jetzt für den Deutschen Buchpreis und über die Longlist generell des Deutschen Buchpreises. 2020 im September wird es dann die Shortlist mit den 5 Finalisten geben. Am Tag vor der Buchmesse wird der Gewinner oder die Gewinnerin dann traditionell gekürt. Die Liste jetzt mit den 20 Titeln, die stellen wir auch auf unserer Website www.deutschlandfunkkultur.de. Dankeschön, Wiebke.
Deutschlandfunk Kultur. Lyrischer Tageskommentar.
Und da hören wir heute den Lyriker Ulf Stoltervogt, vielfach preisgekrönt für seine Dichtung und seine vor allem sprachkritischen Essays. Er hat sich jetzt für uns über eine ganze Woche gebeugt.
Pressespiegel, Kalenderwoche 33. Vorab ein Hinweis an die Mitschneider unter unseren Hörerinnen. Es folgt eine kurze Pause, in der Sie bequem Ihre Rekorder auf Start setzen können. Wir beginnen mit der Nachricht der Woche. Nach einer vorläufigen Hochrechnung fordern gut 80% der Deutschen über 16 Jahre eine Umbenennung des weißrussischen Despoten Lukaschenko in Lukaschenka. Die FAZ benutzt die auf demokratischem Wege herbeigeführte Umbenennung ab sofort und bis auf Weiteres. Abbildung 1. Mein erster Schultag. Einschulungsfeier in Frankfurt-Oder. Abbildung 2. Ein Dutzend freche Wichtel entlang der Bundesstraße 96, etwa auf Höhe Hoyerswerda. Neben Zipfelmütze und Laterne trägt man den klassischen Fanschal Unsere Muse, Konrad Zuse. Abbildung 3. 16 Kugeln im Körper. Tundu Lissu bei der Rückkehr nach Dar es Salaam. Es folgen Kurzmeldungen. Via Twitter lädt der Stuttgarter Unternehmer Michael Ballweg den derzeitigen US-amerikanischen Präsidenten zur nächsten Querdenken 7/11-Veranstaltung ein. Die Antwort steht gleichwohl noch aus. Wir bleiben in Stuttgart. Im dortigen Kunstmuseum untersucht man den Übergang von neusachlicher zu nationalsozialistischer Malerei. Siehe hierzu Abbildung 4, Fritz Ketzens BDM-Mädel von 1940. Haltlos traurig blickt diese Heranwachsende, in der schlaffen rechten Hand drei welke Primeln. Ersparen möchten wir Ihnen an dieser Stelle Fritz Sternagels Aquarell Lanzers Sonnenaufgang von 1941. Stattdessen Abbildung 5. Stolz führt Walter Gropius Bundeskanzler Ludwig Erhard den Bofinger-Stuhl vor, sowie Abbildung 6, Infantin Sophia mit Knieaua auf Mallorca. Am rechten Seitenrand ein Leserbrief von Jörg P. aus W., der sich herzlich bedanken möchte für Sven Astheimers Artikel über die Anschlussverwendung von Andrea Nahles. Zitat: Feiner verpackten Zynismus findet man selten. Zitat Ende. Bye, bye, Trini Lopez. Ruhe sanft, Fips Asmussen. Abschließend noch eine Richtigstellung. Die nigerianische Hauptstadt heißt Abuja und nicht Langosch, wie hier zu lesen war.
Der lyrische Tageskommentar von Ulf Stolthoff. Und wir freuen uns jetzt hier in der Lesart über Besuch. Linus Giese ist ins Studio gekommen. Er ist 34 Jahre alt, hat Literaturwissenschaft studiert, arbeitet als Buchhändler in Berlin, schreibt Kritiken auf einem eigenen Literaturblog. Und jetzt gibt es ein erstes Buch von ihm. Heute erscheint Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war. Es ist die Geschichte eines besonderen Coming-outs. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Giese.
Herzlichen Dank, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich hatte 31 Jahre lang als Frau gelebt. Ich brauchte 31 Jahre, bevor ich herausfand, dass ich eigentlich ein Mann bin. Wie sollte man mir glauben? Das schreiben Sie gleich zu Beginn. Wann haben Sie sich denn selbst geglaubt, Herr Giese, dass Sie ein Mann sind, trotz des Körpers einer Frau?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe schon immer dieses Gefühl gehabt, dass irgendwas nicht richtig ist, irgendwas nicht stimmt. Aber es hat dann halt wirklich tatsächlich sehr lange gedauert, bis ich diesem Gefühl dann auch nachgegangen bin und mich quasi getraut habe zu sagen, ich bin ein Mann, ich heiße Linus, auch wenn ich, also ich hatte einfach, glaube ich, Angst, dass wenn ich diesen Satz sage, dass wirklich Menschen sagen, das glaube ich nicht oder das kann ich mir nicht vorstellen oder das kann nicht stimmen. Und deshalb hat es wirklich bis zum Sommer 2017 gedauert, bis ich so zum ersten Mal gedacht habe, ich traue mich, diesen Schritt zu gehen.
War das dann auch vielleicht der Impuls, auch ein Buch darüber zu schreiben, das öffentlich zu machen, jetzt auch in dieser Form?
Ich glaube, als ich zum ersten Mal gesagt habe, ich bin Linus, das habe ich ja in einem Starbucks gesagt, deshalb auch der Kaffeebecher auf dem Buchcover, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich da irgendwie groß öffentlich drüber spreche oder dass das auch groß Interesse auslösen könnte. Also das hat sich alles irgendwie so Stück für Stück ergeben, dass ich das gesagt habe und ich gemerkt habe, ganz viele Menschen haben Fragen und ganz viele Menschen wissen ganz vieles nicht und ganz viele Menschen sind neugierig. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mal einen Artikel geschrieben habe oder mal im Radio war und jetzt hat es schlussendlich dann zu diesem Buch geführt, was ich geschrieben habe.
Wie war es aber denn in diesen 30 Jahren? Erzählen Sie uns doch mal. Das ist so schwer vorstellbar, sich 30 Jahre praktisch falsch zu fühlen und dann doch sein Leben irgendwie bestreiten zu müssen. Sie schreiben auch da jetzt in Ihrem Buch, dass Sie Ihrer Kindheit als Junge hinterher trauen. Was wäre denn anders gewesen?
Ich glaube, dass ich seit meinem Coming Out, also seit 3 Jahren, einfach sehr viel glücklicher bin, sehr viel erfüllter und mir natürlich ab und an vorstelle, wie mein Leben hätte sein können, wenn ich diesen Schritt schon mit 16 gegangen wäre oder mit Anfang 20 und nicht erst mit 31. Ich habe ja auch lange gedacht, dass ich mit 31 Jahren einfach echt viel zu spät dran bin. Also, dass das ein Alter ist, in dem sich niemand mehr outet oder dazu entscheidet. Und deshalb erleichtert es mich auch immer, wenn ich Menschen treffe oder kennenlerne, die noch älter sind als ich, weil ich dann denke so, okay, ich bin gar nicht so spät dran. Und es hat sich halt in den 31 Jahren davor einfach nie richtig angefühlt. Also es war immer irgendwie, als würde was nicht stimmen, als würde irgendwas nicht passen. Und das habe ich halt so ein bisschen verstaut in meinem Hinterkopf, um mich damit auch nicht beschäftigen zu müssen. Und ich glaube, dass das auch ein Gefühl ist, was wahrscheinlich nicht nur Transmenschen betrifft. Also, dass man irgendwie ein Leben lebt, was sich nicht richtig anfühlt, aber der Mut fehlt, das zu ändern.
Sie erzählen dann, dass Sie sich förmlich in die Bücher geflüchtet haben. Später haben Sie Germanistik studiert. Inwiefern hat Ihnen das geholfen, aber ja vielleicht auch davon abgehalten, sich dieser Wahrheit zu stellen?
Ich glaube teils, weil hätte es mehr Bücher gegeben, in denen es Menschen gegeben hätte, die so sind wie ich oder die so fühlen wie ich, hätte mich das vielleicht früher ermutigt, diesen Schritt zu gehen. Und da gab es halt, also ich bin 1986 geboren, ich hatte sehr wenig Repräsentationen so von Transgeschichten in der Literatur. Aber gleichzeitig hat es mir auch geholfen, Bücher darüber über Menschen zu lesen, die auch vielleicht ihr Leben ändern oder einfach nochmal sagen, sie trauen sich jetzt irgendwie nochmal einen neuen Schritt zu gehen. Und das hat mir schon viel Kraft gegeben, einfach vielleicht nicht mich selbst in der Literatur zu finden, aber schon Anstöße und Ideen, was ich vielleicht auch mit meinem Leben machen könnte.
Sie hätten keinen Kontakt zu sich gehabt.
Ja.
Ich hatte keinen Kontakt, steht da. Den Satz habe ich mir auch rausgeschrieben. Ja. Wie war das denn, wie war das dann, diesen Kontakt aufzubauen zu sich selbst?
Spannend. Also wirklich, ich habe mich quasi einfach nochmal neu entdeckt. Ich habe ja auch lange gedacht, ich habe kein Bauchgefühl oder keine, ich habe kein Gefühl dafür, was ich mir wünsche oder was ich möchte oder was Bedürfnisse sind. Und seit 3 Jahren stelle ich fest, oh, ich habe doch Bedürfnisse und ich habe doch Wünsche und ich kann mir eigentlich doch selber vertrauen. Und das ist unglaublich spannend. Und es ist ja auch wirklich wie so eine zweite Pubertät, die ich gerade durchlaufe. Und ich entdecke ganz viele Dinge, die ich mag oder die mir gefallen, von denen ich irgendwie gar nicht dachte, dass ich die mir wünsche.
Unsere Gesellschaft hat in den letzten Jahren, so ist zumindest der öffentliche Eindruck, mehr Sensibilität, mehr Bewusstsein dafür entwickelt, dass Menschen eben nicht nur hetero und nicht nur männlich und weiblich sind. Gleichzeitig, wenn man jetzt auch Ihr Buch liest, denkt man, es fehlt immer noch eigentlich was ganz Entscheidendes, nämlich der Respekt dafür. Sie selbst sind auch immer noch Anfeindungen ausgesetzt, stärker denn je seit ihrem Coming Out. Ist das, und dann schreiben Sie aber gleich, ich bin gar nicht so mutig. Ich fand es sehr mutig, dieses Buch dann doch so zu schreiben, wie Sie es schrieben.
Ja, das ist spannend, weil ich glaube, beim Schreiben habe ich gar nicht so sehr darüber nachgedacht, dass das irgendwann potenziell gelesen wird. Also das war vor allen Dingen auch so eine Art therapeutische Aufarbeitung für mich. Also ich habe einfach Dinge so hervorgeholt und bearbeitet und aufgeschrieben. Und da stand gar nicht so der Gedanke bei im Vordergrund, das wird irgendwann gelesen. Ja, also ich glaube schon, dass es wahrscheinlich Mut erfordert, aber war gar nicht der Gedanke im Vordergrund, es wird gelesen.
Aber Ihr Buch strahlt doch für uns, und das ist wirklich auch die Meinung meiner Kollegen und Kolleginnen, eine wirklich große schriftstellerische Souveränität aus. Ja?
Ja.
Es ist sehr reflektiert, präzise in der Sprache, auch wie Sie ganz offen über Ihr sexuelles Leben sprechen, wiewohl Sie betonen, dass Sie eigentlich ein ganz schüchterner Mensch sind. Ja, aber das Buch zeigt so irgendwie so einen muskelstarken Autor, der sagt, hey, hier bin ich, hier komme ich und hier seht mal, wer ich bin. Wie war das für Sie, dieses Buch so zu schreiben?
Ich habe...
Wir können das einfach.
Ich weiß es nicht. Ich habe es einfach gemacht. Aber ich glaube, das ist häufig so, dass es schwer ist zu sagen, wie ich es gemacht habe.
Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Ab heute ist es im Handel mit 224 Seiten für 15 Euro. Jetzt liegen 2 weitere Bücher zum Thema auf unserem Studiotisch. Das eine heißt Rätsel. Die Autorin ist Jan Morris. Diese Geschichte jetzt von einer Frau im Mann ist bereits 1974 erschienen. Jetzt neu herausgekommen. Herr Giese, wie war es für Sie, dieses historische Buch zu lesen? Es gilt ja als eines der überhaupt Ersten, die sich damit beschäftigen. Wie es ist, im falschen Körper zu stecken.
Ja, ich fand es ganz, ganz interessant. Es ist ja wirklich ein sehr historisches Dokument. Also es ist ja jetzt schon fast vor 50 Jahren erschienen. Und ich fand es spannend, weil alles, was ich über das Thema gelernt habe, habe ich quasi aus dem Internet gelernt oder aus Büchern. Und das ist ja ein Zugang, den Jan Morris gar nicht hatte. Also sie musste sich irgendwie alles so ein bisschen selber erschließen. Und manchmal hatte ich beim Lesen des Buches das Gefühl, dass es irgendwie sich im Vergleich so zu moderneren Trans-Autobiografien vielleicht wie so ein Bericht vom Lagerfeuer liest, weil es halt wirklich noch so ist. Sie wächst da ja in einer ganz anderen Welt noch ein bisschen auf. Und ich fand das sehr spannend, diesen Blick zurück.
Also als James Morris wächst er auf, wird ein britischer Offizier, hochdekoriert, besteigt den Mount Everest, ist verheiratet, hat 5 Kinder und kommt ganz spät zu dieser Erkenntnis. Gleichzeitig, wenn man das Buch liest, ich habe gestern so 30, 40, 50 Seiten gelesen, dachte ich auch, die Sprache ist sehr gewöhnungsbedürftig, ne? Das ist noch der ganz alte Ton. Wie finden Sie das?
Ja, die Sprache ist, fand ich auch sehr gewöhnungsbedürftig. Also ich musste mich ein bisschen einlesen, aber ich habe dann auch immer wieder Stellen gefunden, in denen ich mich auch einfach sehr wiedererkannt habe. Das fand ich ganz spannend. Ich habe, ich hoffe, wir haben die Zeit. Ich lese ein ganz, ganz kurzes Zitat vor. Mhm. Da schreibt sie, mittlerweile habe ich genügend Zeit gehabt, mich an mich zu gewöhnen, aber das Glücksgefühl hat nicht nachgelassen, das tägliche Staunen ist mir nicht abhanden gekommen und das, was mit mir geschehen ist und was ich versucht habe, in diesem Buch zu beschreiben, scheint mir eine der faszinierendsten Erfahrungen, die je ein Mensch gemacht hat. Und da habe ich auch, das habe ich mir angestrichen, habe gedacht, das kann ich so unterschreiben. Und das finde ich spannend, dass, dass es da trotzdem auch immer so Überschneidungen gibt oder Dinge, in denen ich mich wiedererkannt habe.
Er denkt auch ganz offen über seine weiblichen Eigenschaften nach.
Ja, ne? Das fand ich ein bisschen skurril, dass Jane Morris ja eine wirklich erfolgreiche Journalistin gewesen ist und den Mount Everest besteigt und so weiter. Und dann nach ihrer geschlechtsangleichenden Operation so in so eine stereotype weibliche Rolle rutscht. Also sie denkt dann so, wenn andere ihr nicht zutrauen, dass sie einparken kann, dann kann sie auch nicht mehr einparken oder die Weinflasche entkorken. Und das fand ich so ein bisschen, da merkt man auch, dass das in den 70er Jahren geschrieben ist. Ne?
Kommen wir zum zweiten Buch, ja. Linus Giese. Das ist ein ganz neues, Amateur von Thomas McBee. Ein Roman, in dem auch eine Geschichte vom Mannsein im Frauenkörper erzählt wird. Daran haben Sie, an der Übersetzung haben Sie mitgearbeitet, weil der Verlag hat Sie, glaube ich, engagiert, um zu sagen, guck mal, dass das alles korrekt ist.
Genau, also ich wurde gefragt, ob ich da einen Blick draufwerfen möchte, ob ich irgendwie Einwände habe. Und das fand ich auch einen ganz guten Schritt, weil ich glaube, es ist wichtig, irgendwie, wenn Verlage sich mit diesen Themen zu beschäftigen, vielleicht auch Expertinnen dazu zu holen und zu sagen, wir können noch nicht alles wissen oder wir können nicht alles richtig machen, deshalb fragen wir nach Hilfe.
Was ist das für ein Buch? Was erzählt Thomas McBee da?
Es ist eine etwas ungewöhnliche Trans-Autobiografie, weil er schon relativ weit ist in seiner Transition und den Fokus darauf legt, dass er sich so ein bisschen mit diesem groben Thema Männlichkeit beschäftigt und mit der Frage, wann ist ein Mann eigentlich ein Mann? Und im Zentrum steht, dass er sich für so eine Wohltätigkeitsorganisation anmeldet als Charity-Boxkämpfer. Und sein Traum oder sein Ziel ist es, ein paar Wochen später dann im Madison Square Garden zu kämpfen. Und das ist so ein bisschen irgendwie der zentrale Punkt des Buches, dass er sich irgendwie überlegt, wann ist ein Mann eigentlich ein Mann? Wann ist ein Mann ein echter Mann? Müssen Männer immer kämpfen? Und woher kommt diese Idee, dass Männer kämpfen müssen? Und das fand ich sehr spannend.
Ich meine, es ist schon so ein bisschen macho-mäßig, ne? wenn er da also sozusagen von den Muskeln träumt. Und es wirkt so eine überspitzte Männlichkeit. Wird die kritisch gesehen oder ist das einfach eine neue Liebe jetzt eben?
Ich finde schon, also ich finde schon, dass er das kritisch hinterfragt und ich glaube, dass das Buch auch nicht nur für Transmänner interessant ist, sondern glaube ich für alle Männer, weil, also was ich sehr spannend fand, war, dass er über die Manbox schreibt. Das ist irgendwie so ein soziologisches Experiment, wo junge Männer quasi gefragt werden, was sie in so eine Box tun würden, auf der das Wort Männlichkeit steht. Und da tun sie dann so Sachen rein wie nicht weinen, nicht umarmen, ich möchte nicht eine Frau sein, ich möchte nicht schwul sein, ich möchte Kontrolle haben, Macht. Und ich finde so die Frage, wie definiert man für sich eigentlich Männlichkeit und wie männlich möchte man sein, finde ich eine Frage, die, glaube ich, alle Menschen betrifft.
Wie wichtig, Linus Giese, ist es, dass solche Bücher erscheinen?
Total wichtig. Und ich glaube eben nicht nur als so voyeuristischer Blick auf das Leben von Menschen, sondern als etwas, wo wir feststellen, das geht uns alle an. Weil ich glaube, es fehlt nicht nur der Respekt, sondern es fehlt auch die Selbstverständlichkeit, was das Thema betrifft. Und ich glaube, jedes Buch, was dazu erscheint, wird dazu beitragen, dass es selbstverständlicher wird.
Amateur von Thomas McBee, das ist jetzt auf Deutsch im Blumenbar Verlag veröffentlicht und Rätsel, das Buch von Jane Morris ist bei Dörlemann erschienen. Linus Giese hat uns beide Bücher vorgestellt, eingeordnet. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Schön, dass Sie bei uns waren. Alles Gute für Sie und Ihr Buch natürlich. Nenn nochmal den Titel Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war. Im Rowohlt Verlag, ab heute in den Buchläden.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Sein Körper ist voller Tätowierungen. Sie zeigen ausgestorbene Tierarten. Und aus dem Regenwald schickt er ununterbrochen digitale Botschaften an die ferne Zivilisation. Earth Boy ist die Hauptfigur der Graphic Novel Unfollow. Die Originalzeichnungen von Lukas Jühlinger sind zurzeit in der Berliner Bibliothek am Luisenbad zu sehen. Die Geschichte erzählt vom Raubbau an der Natur und der Macht der sozialen Medien. Jüllinger beschäftigt sich dabei vor allem mit einer Frage.
Ja, wie sieht es aus, wenn die Natur sich wehren könnte?
Earthboy wird zur personifizierten Rache der Natur.
Die ganzen anderen Dinge, Social Media und sowas, das kam dann irgendwie ganz natürlich dazu, weil natürlich würde diese Person das Ganze dann über soziale Medien machen, weil das einfach der direkte Draht zu den Menschen ist.
Die Ausstellung Lukas Jüllinger, Unfollow, mit Originalzeichnungen und exklusiven Prints. Zu sehen in der Bibliothek am Luisenbad in Berlin bis zum 4. September.
Number 19 in the Telegraph's list of the 100 most powerful people in British culture, he was awarded a CBE, one of the most successful novelists of his generation.
Gemeint ist der britische Bestseller-Autor Ian McEwan. Im Neverending Zeit-Online-Podcast Alles gesagt wird der britische Schriftsteller persönlich und politisch. Ian McEwan redet über seine Familie, den Brexit oder die neue Art der politischen Lüge.
I tell you a lie, you know I'm lying. And I know that you know I'm lying.
Alles gesagt. 2 Stunden und 10 Minuten mit dem britischen Schriftsteller Ian McEwan. Unter zeit.de/serie/allesgesagt.
Hat nicht jeder von uns unzählige Male dieses kleine Gerät aus der Tasche gezogen, die Zentrale der Bibliothek angerufen und ein bestimmtes Werk angefordert, um es bereits eine Sekunde später auf dem Bildschirm vor sich zu haben?
In seinem Roman Solaris von 1961 beschreibt Stanislaw Lem sehr genau ein Gerät, das unserem heutigen Smartphone ähnelt. Die Dokumentation Stanislaw Lem, der literarische Kosmonaut, erinnert an den polnischen Autor, der mit seinem Welterfolg Solaris das Genre Science Fiction erst wirklich salonfähig machte. Wer war dieser Mann, der technische Entwicklungen vorausschauend beschreiben konnte? Der Dokumentarfilm Stanislaw Lem, der literarische Kosmonaut von Boris Lankosch, ist jetzt in der Arte-Mediathek zu finden.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und dann machen wir jetzt noch einen Ausflug ins richtig Kühle, an den Nord- und Südpol, auf die Spitze des Mount Everest. Überall dahin hat es Erling Kagge geschafft, der norwegische Verleger, Kunstsammler und wagemutige Abenteurer. Als erster Mensch überhaupt hat er diese 3 geografischen Extrempunkte erreicht und ein Buch drüber geschrieben, das es jetzt auch auf Deutsch gibt, Philosophie für Abenteurer. So der Titel. Unsere Kritikerin im Studio ist Susanne Willig. Hallo.
Hallo.
Mit welchen philosophischen Erkenntnissen kommt denn einer zurück von solchen extremen Orten, ganz allein ohne fremde Hilfe, 1300 Kilometer zum Südpol? Was denkt denn ein Mensch, was lernt er da?
Er reflektiert das Leben an und für sich. Er reflektiert Sinn und Vergeblichkeit des menschlichen Strebens, ist vielleicht auch naheliegend. Er lässt sich inspirieren bei Philosophen, zitiert Seneca, Wittgenstein. Und letztlich drehen sich seine ganzen Gedanken um so Themen wie, wie lassen sich Träume verwirklichen, welche sind es überhaupt wert, was ist dem Glück zuträglich, sind Routinen und Pflichten per se Glückskiller oder können die gut dosiert nicht doch auch sowas wie Sicherheit oder Erfüllung bieten? Und das Schöne bei ihm eben ist, dass solche Reflexionen immer stattfinden vor dieser riesigen Panoramakulisse seiner wagemutigen Expedition und dieser außerordentlichen körperlichen und ja auch mentalen Höchstleistungen. Also zum Beispiel so eine Routine wie, ich stehe jeden Morgen um dieselbe Zeit auf. Wie lässt sich das bewerten, wenn man mutterseelenallein auf dem Weg zum Südpol ist und die Versuchung, so beschreibt er, dass gigantisch ist, morgens im Schlafsack liegen zu bleiben. Aber man würde dann dafür immer liegen bleiben, weil man würde nie wollen in 54 Grad minus. Routine kann das Leben retten, ist nicht nur was für Spießer, solche Erkenntnisse sind es.
Gut, jetzt würde ein Reinhold Messner sagen, super, kenne ich, toll. Unser Eins hat ja... Da haben wenige vor, zum Südpol oder Nordpol oder auf den Mount Everest zu kraxeln. Ist das Buch denn auch eine Philosophie für die gerade Nicht-Abenteurer?
Ja, das ist genau das, was er will. Er bindet das immer zurück an das ganz normale Alltagsleben. Er möchte eben rausfinden, welche Lebensweisheiten, welche Einstellungen eben standhalten, auch in diesen Extremsituationen. Was hält stand bei minus 54 Grad? Was hält stand, wenn man Angst haben muss, scheitern zu können und das den sicheren Tod bedeuten würde? Und zum Beispiel über das Scheitern schreibt er, das gehört dazu. Ein Ziel nicht zu erreichen, liegt immer im Bereich des Möglichen. Das gilt für eine Expedition, aber auch sonst im Leben, für den Beruf, den man ergreift. Oder wenn man sich eine Familie aufbauen möchte, wenn man Freundschaften schließt, einfach nur knallhart diese Dinge durchziehen, wird nicht funktionieren. Weder bei einer Expedition noch sonst. Deswegen muss man, sagt er zum Beispiel, immer gut auf die eigenen Gefühle achten. Auf einer Expedition ist es wichtig zu merken, wann fange ich an, total frustriert zu sein, weil was nicht klappt, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Wann ist es dann auch Zeit, was zu verändern? Und dann suche ich auch nach einer Alternative. Aber nur, wenn ich mir ehrlich bin über meine Gefühle, gilt auch im Alltag.
Was Sie da erzählen, klingt das ein bisschen so, Susanne, billig, als wäre das vor allem ein Buch für eine jüngere Leserschaft. Also ich nehme ja schon den Lift, wenn ich nur ein Stockwerk hoch will. Irgendwie glaube ich, mich erreicht es nicht. Legt der Autor das so ein bisschen an in die Richtung?
Explizit legt er das nicht so an, aber ich denke schon auch, das ist ein Buch, das vor allem für junge Leserinnen und Leser interessant ist. Wer ein paar Jahrzehnte hinter sich hat und seine Lebenslektion nicht verschlafen hat, dem wird doch einiges vertraut vorkommen an dieser praktischen Lebensphilosophie. Aber es ist eben Unterschied, ob ich als Eltern oder alte Tante, Onkel neben einem jungen Menschen stehe und so ein Wort wie Besonnenheit in den Mund nehme oder ob so ein cooler Typ wie Erling Kogge das tut, der zufällig auch weiß, wie man heile auf den Mount Everest drauf und wieder runterkommt. Sieht man übrigens alles auch auf sehr schönen Expeditionsfotos in diesem Buch.
Gibt es denn eine Erkenntnis aus diesem Buch, die es Ihnen dann doch besonders angetan hat, also wo Sie sagen, das ist etwas, das ich wirklich mitgenommen habe aus dieser Lektüre?
Also schlicht schön fand ich, wenn er schreibt, er hat von allen Regeln, die er sich so im Laufe seines Lebens auferlegt hat als Abenteurer, gibt es zwei, die ihm bleiben. Auch im Alltag. Und die erste lautet ganz schlicht, sei freundlich. Denn auch auf einer Solo-Expedition ist man abhängig von Dutzenden von Helfern, die das unterstützen. Und er sagt, freundlich zu sein ist das Vernünftigste, was man tun kann im Leben, hat mir gefallen. Die andere Regel leitet er so aus dem norwegischen Gesetz ab. Da heißt es, bitte hinterlass eine Hütte immer so, wie du sie vorgefunden hast. Kennt man auch hier aus Naturschutzgebieten. Und er denkt das dann ein Stück weiter und sagt, alles, was wir eigentlich hinterlassen können an den Orten, an denen wir sind, ist Dankbarkeit. Und da bricht er dann eben auch mal mit dieser Rhetorik des Zieleerreichens, die sein Leben und seine Bücher schon ziemlich dominiert, mit der ich nur so halb liebäugeln kann, und betont dann eben, die besten Erlebnisse sind nicht von Dauer, und wichtig ist immer wieder auch die Augen zu öffnen und von den Zielen abzulassen, um mal zu schauen, was jetzt hier ist, und das mit Dankbarkeit zu quittieren. Ist auch nicht der neueste Gedanke unter der Sonne, aber ich mag ihn auch eben vor diesem wunderbaren Breitbild-Expeditionspanorama.
Sei freundlich, auch wenn es ein Eisbär ist, der dir über den Weg läuft. Philosophie für Abenteurer, so heißt das Buch von Erling Kogge. Auf Deutsch übersetzt hat es aus dem norwegischen Ulrich Sonnenberg, herausgebracht vom Inselverlag. 186 Seiten, kosten 18 Euro. Seit gestern gibt es das Buch zu kaufen. Susanne Billig hat es uns vorgestellt. Besten Dank dafür. Ihre Rezension und alle Angaben zum Buch steht für Sie auf unserer Website unter www.deutschlandfunkkultur.de.